Bitte nehmt eure Bibeln zur Hand und öffnet sie im ersten Timotheusbrief. Wir lesen 1. Timotheus Kapitel 3, die Verse 8 bis 13. 1. Timotheus Kapitel 3, die Verse 8 bis 13. Für die, die mit uns nicht zusammen waren, wir haben bereits seit einem Jahr die Amtsträger der Kirche betrachtet. Heute betrachten wir zum zweiten Mal das Amt des Diakonen. Wir hoffen, dass als Folge davon uns segnet damit, dass wir sowohl Älteste als auch Diakone haben können. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir kommen und suchen deine Hilfe. Wir bekennen, dass wir träge Gedanken haben und rebellische Herzen. Wir bekennen, dass dein Wort starke Aufforderungen und Überführungen uns vorhält und uns selbst überlassen würden wir abweisen, das in uns regiert. Und so bitten wir, dass du dein Wort effektiv und wirksam sein lässt. Und dass du wirkst in den Herzen der Männer unserer Gemeinde. Dass du die Mitglieder unserer Gemeinde füllst mit dem Verlangen, dass sie die Gemeinde sehen wollen, gesegnet mit Diakonen und Ältesten. Bitte hilf uns, dass wir Christus und seine Freundlichkeit der Gemeinde gegenübersehen in diesem Abschnitt der Schrift. All das bitten wir im Namen Jesu. Amen. 1. Timotheus 3, die Verse 8 bis 13. Das ist Gottes heiliges, unfehlbares und inspiriertes Wort. Möge er uns Verständnis schenken. Diakone? Gleicherweise sollen auch die Diakone ehrbar sein, nicht doppelzüngig, nicht viel im Weingenuss ergeben, nicht nach schändlichem Gewinn strebend. Sie sollen das Geheimnis des Glaubens in einem reinen Gewissen bewahren. Und diese sollen zuerst erprobt werden, dann sollen sie dienen, wenn sie untadelig sind. Die Frauen sollen ebenfalls ehrbar sein, nicht verleumderisch, sondern nüchtern. Die Diakone sollen jeder Mann einer Frau sein, ihren Kindern und ihrem Haus gut vorstehen. Denn wenn sie ihren Dienst gut versehen, erwerben sie sich selbst eine gute Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben in Christus Jesus. Des Herrn. Heute Morgen, wie wir wieder unsere Aufmerksamkeit auf den Diakonendienst legen, möchte ich euch daran erinnern, dass vor etwa einem Monat wir die Einsetzung und die grundsätzlichen Eigenschaften dieses Amtes aus der Apostelgeschichte Kapitel 6 betrachtet haben, wo 7 Männer auserwählt wurden von der Gemeinde, die Apostel zu unterstützen, in ihren Taten, durch Taten der Mildtätigkeit und der Sorge für Witwen. Und hier sehen wir, wie Paulus an seinen Freund und Jünger, den Amtsträger Timotheus, schreibt, der ein Pastor in Ephesus war, und ihn darüber instruiert, über die Qualifikationen und die Prüfung für Älteste und Diakone. Und so möchte ich euch da erinnern, dass die Abschnitte, die wir heute Morgen betrachten, dass er zu den vorigen Versen in Beziehung steht. Die Verse, die bezüglich Ältestenschaft reden. Es gibt 4 Abschnitte in Paulus Instruktion, die ich mit euch heute Morgen betrachten will. Das erste ist Verse 8 und 9, die charakterischen Eigenschaften für Diakone. Dann Vers 10, die Erprobung von Diakonen. dann Verse 11 und 12, der Zustand des Familienlebens, der Zustand des Familienlebens von Diakonen. Und dann Vers 13, die Segnung dessen, ein Diakon zu sein. Die Segnungen des Diakonenamtes. Und wenn ich es kann, bevor wir direkt in den Abschnitt gehen, möchte ich noch einen vorläufigen Kommentar abgeben. Apostel Paulus beschreibt hier das Amt. Er gibt ihnen Titel. Und diese Titel sind im Griechischen gewöhnliche Worte. Der Älteste, das ist das Wort Presbyteros. Das heißt, es kann meinen, ein älterer, erfahrenerer Mann oder eine erfahrenere Person. Und hier beschreibt Paulus mit diesem Wort das Amt. Und zu unserem Abschnitt relevant ist das Wort Diakonos, wo wir das Wort Diakon herbekommen. Und das Wort kann Knecht bedeuten, es kann Fische bereitet, deckt. Es gibt nämlich einen Irrtum, der oft in der Interpretation hier stattfindet, denn es gibt Zeiten, und es wird auch heute häufig gemacht, dass Menschen eine von zwei Dingen mit diesen Worten tun in der Schrift. Das eine, sie stellen sich vor, dass jedes Auftauchen dieser Worte in den Schriften sich auf die Ämter bezieht. Und das stimmt einfach nicht. Es sind gewöhnliche Worte, es sind gewöhnliche Begriffe, gebräuchliche Begriffe. Außer wenn die Apostel jetzt Worte aus der Luft sich bilden, nutzen sie doch normalerweise Worte, die allgemein gebräuchlich sind und die eine Beschreibung geben von dem, was diese Ämter beinhalten. Und ich möchte sagen, nicht jeder Fall, in dem du in der Schrift, im Originaltext Presbyteros findest, heißt das nicht, dass das ein Ältestenamt beschreibt. Und auch nicht jedes Vorkommen des Begriffes Diakonos beschreibt ein Diakonamt. Denn manchmal habt ihr auch Frauen, die als Diakonos oder Diener bezeichnet werden, vor allem in der Gemeinde, denn sie dienen der Gemeinde. Aber in diesem Abschnitt der Schrift hier, der Abschnitt, den wir haben, ist das eben eine Beschreibung des Amtes. Und der zweite Fehler, der begangen wird, sie interpretieren, dass jeder Fall, in dem diese Worte gebraucht werden, nie zu einem Amt sich bezieht. Sie sagen einfach nur, es ist ein älterer, respektierter Mann in der Gemeinde, und sie werden sagen, das ist einfach ein älterer Herr, der erfahrener ist, aber das ist jetzt keiner mit Autorität oder im Diakon. Sie sagen es einfach, alle Christen sollen dienen in der Gemeinde. Das ist wahr, aber das ist nicht das, was Paulus hier im Blick hat in unserem Abschnitt. Und nur sehr kurz, ihr müsst dann nicht euch hinwenden, aber ich möchte sagen, argumentieren, dass Paulus diese Worte im selben Sinne gebraucht, wie es im Brief an die Philipper gebraucht, Philipper 1, Vers 1, wo er sagt, in Gruß an alle Heiligen, und er grüßt auch die Aufseher und die Diakone. Er bezieht sich hier auf die Ämter. Und wenn ihr heute Morgen das mit mir betrachtet, seht ihr auch, das ist nicht einfach nur ein grundsätzlicher Dienst, sondern es ist der Dienst in einer Gemeinde. Und das ist ein Dienst, der erprobt wird und der hat Anforderungen. Das ist das Amt des Diakons. Lasst uns unsere Aufmerksamkeit nun den Schriften zuwenden. In den Versen 8 bis 9 sehen wir die geforderten Charaktereigenschaften des Diakons. Lasst es uns nochmal lesen, Vers 8. Gleicherweise sollen auch die Diakone ehrbar sein, oder sie müssen ehrbar sein, nicht doppelzüngig, nicht viel im Weingenuss ergeben, nicht nach schändlichem Gewinn strebend. Sie sollen das Geheimnis des Glaubens in einem reinen Gewissen bewahren. Und so wie wir heute Morgen das betrachten, diese zwei Verse, möchte ich euch ermutigen, dass ihr zwei Kategorien, die hier aufgelistet sind, wahrnehmt. Die erste Kategorie der geforderten Charaktereigenschaften, wo Paulus sagt, sie müssen etwas sein. Es ist ein Zwang, eine Zwang, eine notwendige Anforderung. Und das zweite sind einmal moralisch und einmal geistlich. Die Qualifikation. Die geistlichen Anforderungen sind vier Stück beschrieben in Vers 8. Ich möchte diese Worte, die hier geschrieben sind, mit euch betrachten und auch im Kontext des Diakonamts. Die erste moralische Charakteristik, die ein Diakon laut Paulus haben muss, ist, dass er ehrbar sein muss. Ehrbar. Das griechische Wort ist Symnos. Und es beschreibt eine Kategorie von Bedeutungen. Ehrbar, ja. Er sollte ehrbar sein, also Respekt, respektiert. Oder er muss auch ernsthaft sein. Das ist ungewöhnlich. Oder er sollte ein Gewicht haben quasi. Er sollte jemand sein, dem man zuhört. Einer, dem vertraut wird. Einer, von dem gut gedacht wird, der ein gutes Ansehen hat inmitten der Menschen. Oder verständlicher ausgedrückt, er muss zuverlässig sein. Einer, der kontrolliert ist. Die zweite Charakteristik ist nicht doppelzüngig. Nicht doppelzüngig. Hier möchte ich die griechische Sprache gern sehen. Es soll nicht Dialogos sein, zweizüngig sein. Sehr deutlich literal übersetzt hier. Ich denke, es ist in mancher Hinsicht sehr klar. Es soll ein Mann sein, der ehrlich ist, der nicht unehrlich ist, unaufrichtig, einer, der falsche Versprechungen gibt. Und in dieser Art wurde es auch gesagt, wurde beschrieben, er soll nicht heuchlerisch sein. Er soll kein Heuchler sein. Nicht doppelzüngig, wie eine Schlangenzunge. Die dritte Charakteristik, die Paulus beschreibt, ist, was ein Diakon nicht sein darf, ist, darf nicht viel im Weingenuss oder süchtig nach vielem Weingenuss sein. Ich denke, das ist selbsterklärend. Er soll kein Trinker sein. Er soll nicht vom Trinken gemeistert werden. Er verbietet dem Diakon nicht, dass er mal ein Bier oder ein Glas Wein genießen darf. Aber er soll kein Trinker sein. Denn alle Folgen von Sauferei fallen auf ihn zurück. Dann wacht er nicht auf, er arbeitet nicht, er ist oft krank wegen seiner Laster. Er ist nicht offen für Kritik, weil die Sucht auch sein Familienleben und sein ganzes Privatleben beeinflusst. Das vierte heißt, er soll nicht nach schändlichem Gewinn strebend sein. Oder schändlichem Gewinn. Wieder ein griechisches Wort. Der Diakon, er soll nicht nach Vorzügen gucken, die er für sich selber sich selber ergreifen kann. Er soll, das Umgekehrte hiervon ist, er soll ein Mann sein, der bereit ist zu dienen, auch frei zu dienen. Er soll großzügig sein, mit seiner Zeit, mit seinen Mühen, mit seinen Gütern. Und dann kommen wir zu der zweiten Kategorie, die Kategorie der geistlichen Charakteristika, zwei Teile hier. Die Paulus in Vers 9 aufzeigt. Er sagt, sie sollen das Geheimnis des Glaubens in einem klaren Gewissen bewahren. Das erste, er muss das Geheimnis des Glaubens. Das Geheimnis des Glaubens bewahren. Was heißt das? Das heißt, Paulus benutzt hier diese wunderbaren Begriffe, um zu sagen, dass der Diakon auch ein orthodoxer und reifer Christ sei. Warum sage ich das? Ich denke, wann immer der Apostel das Geheimnis des Glaubens benutzt, dass er auf die ganze christliche Religion verweist, die kein Limit nach oben hat oder ein unteres Limit hat. Du möchtest nicht einfach nur allgemeine Diakone, ein Diakon, der halt der zumindest das sein kann, was er halt sein kann, um der Gemeinde zu dienen. Du möchtest keinen Diakon, der, dass er unreif ist. Dass er, wenn er A, B und C sagt, das ist genug, dass er sich damit zufrieden gibt. Nein, ich denke, Apostel Paulus zeigt hier die Erwartung, dass es ein Mann sein soll, der fest an die orthodoxen Wahrheiten des christlichen Glaubens hält. Die Lehre der Dreieinigkeit, die Eigenschaften Gottes. Nur einen Moment, Christen. Wenn du die Dreieinigkeit noch nicht ganz begriffen hast, dann hebe deine Hand. Es gibt Dinge, die wir noch nicht wissen, die wir nicht begreifen, aber wir sollten doch Grundlagen kennen. Niemand kann alles ausforschen, aber er soll auf diese Wahrheiten sich doch stützen oder die Wahrheit der Erlösung. Die Lehre des Herzens Gottes für Sünder. Ich denke, es ist leichter für uns, unsere eigenen Sünden zu bedenken und die aufzuzählen, und unser Leben zu prüfen. Wenn wir wirklich unsere eigenen Tiefen sehen würden, dann würden wir auch diese schwarzen Flecken sehen. Wenn wir die Schrift lesen und der Heilige Geist segnet, dann zeigt er uns unsere Sünden auch auf. Er offenbart uns unsere Unvollkommenheiten in unserem Leben und im Lichte seiner Vollkommenheiten. Das ist eine tiefe Sache. Aber das Herz Gottes ist größer, tiefer, bedeutsamer und unbegreiflicher in seiner Liebe für Sünder. Der selbst unsere Sünden gegen ihn als unseren Schöpfer. Wie kann ein Gedanke, ein Verstand, ein Herz jemals das voll ausschöpfen? Das ist das Geheimnis des Glaubens. Aber der Diakon muss im Glauben sich daran festhalten und klare Verständnisse haben, soweit es ihm nur möglich ist, von diesen Dingen haben. Das muss er. Und wir können weitergehen, aber wir können nie vollständig sein. Auch die Unveränderlichkeit Gottes und die Erhabenheit, die Ewigkeit Gottes und all die anderen Dinge. Dass er ist. Der Diakon muss ein reifer und orthodoxer christlicher Mann sein. Ein rechtgläubiger christlicher Mann. Es gibt den zweiten Teil. Er muss dieses Geheimnis des Glaubens bewahren in einem reinen Gewissen. Was bedeutet das? Ich möchte mit euch ein Zitat teilen von einem bedeutsamen Theologen, Dr. Chad Ben Dixon. Er ist Professor der Theologie in Westminster Theological Seminary. Er sagt, dass die theologischen Überzeugungen wie eine Ehe sind. Du musst sie haben. und wir müssen sie festhalten. Wir müssen sie haben und wir müssen sie festhalten. Was meine ich damit? Was denke ich, was Paulus hier meint? Ich denke, er bezieht sich auf folgende Realität, dass Christen können eine Welt von Religionen kennen, sie können jeden Vers katechisiert haben, also gelernt haben, oder vom Glaubensbekenntnis. Wir können so viel begreifen, wir können Definitionen geben von wahrer Theologie, aber sind wir auch überzeugt davon? Sind wir überzeugt von den Wahrheiten der Schrift? Dass sie nicht nur dazu da sind, dass wir sie daher sagen, sondern sind sie auch in unser Herzen geprägt und verändern sie uns? Sind wir überführt? Und sind wir darauf ausgelegt, ein reines Gewissen zu haben? Das ist eine völlig andere Aufgabe. Ganz anders. Wie passt das in unseren Kontext? Ich würde sagen, dass die PCA einige Definitionen aufgestellt hat. Amtsträger müssen den Bekenntnissen des Glaubens sich unterwerfen. Sie müssen sie bestätigen und sie als ihre Glaubensbekenntnis hochhalten. Das ist das, was in der presbyterianischen Kirche tun. Sie müssen ihr Glaubensbekenntnis kennen. Das sind die Bekenntnisse, die Standards. Wir sagen nicht, dass alles völlig fehlerfrei ist, aber Offiziere müssen mit einem guten Gewissen das festhalten. Denn ein Amtsträger muss einen Dienst in der Gemeinde verrichten, muss einen Dienst in der Kirche verrichten. Eine andere Art, wie man das sagen könnte, du solltest kein Amtsträger oder ein Aufseher sein, wenn du nicht presbyterianisch bist. Denn ein Amtsträger, der nicht sich diesen Standards der Kirche unterwirft, wird Uneinigkeit hervorrufen und Streitigkeiten. Das Buch der Kirchenordnung gibt uns einige Hinweise, warum diese zwei Kategorien mit moralischer und spiritueller Dimension wichtig sind. Denn diese Dienste sind Dienste der Sympathie und des Dienstes. Ich möchte euch klar machen, dass die moralischen Charakteristika Werkzeuge sind seiner Seele und seines Lebensstils um seiner Arbeit willen. Wenn ein Mann Löcher gräbt, muss er eine Schaufel haben. Wenn ein Diakon geistliche Arbeit inmitten von Gottes Volk tut, muss er diese Dinge vorweisen. Wenn ein Mann nicht ehrbar ist inmitten von Gottes Volk, dann werden sie ihm nicht vertrauen und werden auch nicht erlauben, dass er ihren Familien dient, in einer Zeit der Verzweiflung. Denn das tut ein Diakon, er muss ehrbar sein. Er darf nicht doppelzüngig sein, denn wenn er unaufrichtig ist und falsche Versprechungen gibt, wird Gottes Volk sich nicht auf ihn verlassen können. Sein Ja muss Ja sein und sein Nein ein Nein. Er muss ein Mann sein, der aufrichtig ist. Er darf nicht viel Weingenuss ergeben sein, denn Männer, die es sind, sie sind faul und träge und sie tun nicht den Dienst Christi und sie werden abgelehnt und werden den Dienst für Christus der Kritik aussetzen, denn ihr Leben zeigt schlechte Tendenzen. Und er darf nicht habgierig nach schändlichem Gewinn sein. Einer, der selbstsüchtig mit seiner Zeit umgeht, das Amt des Diakons kostet viel Zeit. Er muss sich als Diener hingeben, er muss Tische bereiten im Haushalt des Glaubens. Er muss gehen. Gebend mit einer offenen Hand, freigebig, ohne zurückzuerwarten. Das ist essentiell. Aber er muss auch ein geistlicher Mann sein. Denn wir sind nicht nur Menschen, die einen Leib haben, sondern wir haben Leib und Seele. eine Einheit. Er muss ein Mann sein, der mit bedeutsamen Dingen sich beschäftigt und das Wort Gottes treu öffnet, so dass Gottes Volk ihm trauen kann. Und er muss das Wort auch anwenden können und sagen können, das ist Gottes Wort für dich in diesem Moment. Dass ein verletzter und auch verwirrter Christ in den Armen Christi zur Ruhe kommen kann. Das sind Werkzeuge, die wichtig sind für den Dienst. Das klingt so gesetzlich, so viel, was es sein muss. Wenn er nicht dementsprechend ausgerüstet ist, dann ist er einfach nicht fähig für das, was er tun soll. Er muss diese Charakteristika aufweisen. Die zweite Sache, die wir in diesem Abschnitt sehen, ist in Vers 10 die Erprobung von Diakonen. Lasst uns das nochmal lesen. Und diese sollen zuerst erprobt werden, dann sollen sie dienen, wenn sie untadelig sind. Das ist keine willkürliche Sache. Manchmal schauen Leute auf die presbyterianische Kirche oder reformierte Kirche und sagen, das ist so kompliziert. Aber wenn du Sünden hattest in der Erprobung, die Lehren der Älteste gehen durch 5 Erprobungen und sind dann vor einigen 100 Männern auch. Es wird dich erschrecken. Nachdem die Arbeit und Erprobung, die hier stattfindet, wo Älteste durch müssen, das wird euch erschrecken. Das ist aber nicht willkürlich oder launenhaft. Seht ihr die 2 Kategorien, die Paulus gezeigt hat, von Charakteristiken, die Dinge, die er haben muss, um den Dienst eines Diakonen zu tun. Und das ist deswegen, dass diese Männer erprobt werden. Denn unqualifizierte Männer, die im Amt eingesetzt sind, verletzen Menschen und sie verletzen die Gemeinde. Sie schaden den Leuten und der Gemeinde. Deswegen werden sie erprobt. Das heißt, wenn Amtsträger ohne diese Werkzeuge dastehen, dann können sie den Leuten nicht dienen. Deswegen die Erprobung. Das eine, moralisch. Ihr Leben wird betrachtet. Das zweite, lehrmäßig. Ist der Mann rechtgläubig? Hat er eine gute Lehre? Das dritte, das christliche Zeugnis. Hält er seine christlichen Lehren, ist er dadurch verändert worden? Ist er ein Mann der privaten Hingabe? Ist er ein wachsender Christ? Und dann das Familienleben. Das sehen wir in ein paar Momenten. Und werden da noch mehr drüber reden. Aber das hat mit seiner Freiheit zu tun. Ist er frei? Oder hat er andere Dienste, die er tun muss? Seht ihr, die Erprobung müssen geschehen. Das ist die Gelegenheit für die Männer Gottes, dass sie richten und proben und prüfen. Im Besonderen das Herz, die Seele und das Bekenntnis eines Mannes. Und ein Gemeindeglied mag fragen, warum? Wer macht das? Die Ältesten vom Presbyterium machen das. Bei uns wäre es ich und die Ältesten von Trinity in Kaiserslautern und von der Gemeinde in Wiesbaden. Sie würden mit mir diese Erprobung durchführen. Das muss geschehen. Und der Grund, warum das so ist, damit wir euch beschützen können vor geistlichem Schaden. Die Erprobung von Diakonen ist wichtig. Sie ist ausführlich und sie ist essentiell. Sie ist auch biblisch. Ich denke, es bestätigt nur das, was ich hier nochmal sagen will. Wir sehen in Vers 11 und 12, wo es um den Zustand des Familienlebens des Diakons geht. Lasst uns die Verse nochmal lesen. Die Frauen der Diakone sollen ebenfalls ehrbar sein, nicht verleumderisch, sondern nüchtern, treu in allem. Vers 12. Die Diakone sollen jedermann einer Frau sein, ihren Kindern und ihrem Haus gut vorstehen. Der Schwerpunkt liegt hier auf der Familie. Warum? Warum ist dieser Fokus hier im Blick? Warum sind hier Voraussetzungen bezüglich der Frau? Ich möchte hier nochmal klar machen, die Frau eines Diakons ist hier nicht im Amt. Die Schriften lehren das nicht. Sie scheinen das nicht einmal zu lehren. Wie auch immer, ich möchte sagen, sie ist ein Fleisch mit ihm. Und wenn der Mann zum Dienst eingesetzt ist, dann ist er dazu berufen. Und es sind unvermeidlich Dinge, die sie hören wird, denn sie trägt das mit ihrem Mann als ein Fleisch. Sie wird Dinge wissen über die Dienste, die er tut. Und unvermeidlicherweise, wenn er gute Diskretion hat, wird natürlich einiges von der Frau zurückhalten, denn sie werden schwer zu tragen sein, ebenso mit einem Ältesten. Er wird nicht unehrlich sein, aber er wird vorsichtig sein, auch bezüglich der Informationen über die, die er behütet in der Gemeinde. Aber sie wird einige Dinge wissen. Aber sie muss auch unter dem Gewicht seiner Arbeit mittragen. Sie ist nicht gleichgültig dem gegenüber. Sie wird dazu in der Lage sein müssen, die Familie in seiner Abwesenheit die Familie zu versorgen. Denn es ist ein sehr zeittreibender Dienst, wenn er treu erfüllt wird. So, lasst mich das nochmal lesen. Sie muss ebenfalls erbar sein wie er. Sie muss vertrauensvoll sein. Sie muss vertrauenswürdig sein, dass das Volk Gottes wissen kann, wenn Bedarf am Diakon ist, dass wenn die Frau die Umstände weiß, dass sie auch vertrauenswürdig daran ist. Ehrbar und vertrauenswürdig. Und dass sie auch nützvoll sei, dass sie die Frauen der Gemeinde belehren kann. Dass sie auch nüchtern sei und treu in allem. Treu in allem. Das ist eine hohe und schwere Berufung an die Frauen der Diakon. Dein Mann muss andere Familien sehen. Und während er geht, wird deine Familie in deiner Hand sein. Das ist besonders herausfordernd. Sie muss bereit sein und dazu geeignet sein. Versammlungen in der PCA werden auch die Frauen interviewen. Und sie fragen auch, kann der Mann sich frei machen für die Arbeit, die er zu tun hat? Und dann ist der Fokus hier das ganze Haus des Mannes. Wir sehen Vers 12, wie Paulus hier, er muss ein Mann von einer Frau sein. Warum ist das? Er muss untadelig sein. Er muss untadelig sein. Er muss auch seine Kinder und dem Haus gut vorstehen. Ich möchte euch einfach sagen, er sagt nicht, die Kinder müssen nicht perfekt sein. Das kann nicht sein. Aber er muss gut vorstehen. Lass mich das ein bisschen deutlicher sagen im Moment. Er muss ihn gut vorstehen. Warum legt Paulus seinen Finger hier drauf? Deswegen, jeder Mann Gottes, der eine Familie hat, seine erste Priorität ist die kleine Gemeinde in seinem Haus, die Gemeinde auf dem Sofa. Er muss ihre Seelen umsorgen, die Seele der Gemeinde, die in seinem Haus ist. Das Wort muss geöffnet werden. Und der Diakonenkandidat muss geprüft werden. Steht es seinem Haus gut vor? Denn offensichtlich, wenn sein Haus nicht in Ordnung ist, dann hat er eine größere Aufgabe, die noch zu erfüllen ist, nämlich sein eigenes Haus. Das ist eine große Bürde, aber eine Frage, die immer gestellt werden muss. Denn das sind die Fragen, die Folgendes betonen, nämlich ist seine Freiheit, diesen Amt auszuüben, überhaupt gegeben. Und dann Vers 13, er schließt ab und ich fühle mich auch gezwungen, das jetzt eben, oder verpflichtet, das auch diesen Morgen nochmal deutlich zu machen. Denn so wie weit wir das jetzt gelesen haben, das sind sehr schwere Dinge, schwere Anforderungen, die hier gestellt werden. Viel zu tun, wenn man ein Diakon sein will. Und jemand sagt, wer um alles in der Welt ist bereit, das alles zu tun? Ich möchte das nicht tun. Ich habe nicht genug getan, um überhaupt die Dinge zu tun, die ich selber tun. Ich möchte das schon gar nicht tun. Und das lenkt meinen Gedanken nochmal zurück zu meinen Universitätstagen, als ich ein armer Student war, der Geld brauchte, um Bücher zu kaufen. Und ich habe als Aufseher, Diener, als Kellner arbeiten. Es war ein schwerer Dienst. Ich habe viele Stunden gearbeitet, hin und her zu laufen. Ihr seht ja die Kellner. Denke nie, dass die einen leichten Job haben. Die haben einen ziemlich schweren Job. Es ist sehr erschöpfend. Und sie werden schlecht bezahlt. Einige sagen, warum möchte ich ein Diener hier sein in der Form? Das klingt furchtbar. Aber Paulus gibt zwei Gründe, warum ein Amt des Diakons voller Gnaden, voller Segen ist. Er sagte bereits, dass der Dienst des Aufsehers ein wunderbarer Dienst ist. Und beim Diakon sagt er, Vers 13, denn wenn sie ihren Dienst gut versehen, erwerben sie sich selbst eine gute Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben in Christus Jesus. Die erste Segnung ist eine gute Stufe, ein guter Stand. Einige mögen das lesen als das. Das heißt, er arbeitet für seine Errettung und das ist ein anderes Werk. Nein, Paulus ist so deutlich, das kann nicht sein. Was meint es dann? Ich sage Folgendes. Auch wenn er durch diese guten Werke nicht gerettet wird, so gefallen sie ihm doch seinem Gott. Sie ehren Jesus Christus. Jesus ist in jeder Weise erfreut über den Dienst eines treuen Diakons. Denn dadurch wird er geehrt. Der Diakon bekommt nicht Ehre von anderen Menschen, sondern Gott zieht mit Wohlgefallen auf ihn. Es ehrt Jesus. Jesus gefällt es, einem Mann zu sagen, gut gemacht, mein treuer Knecht. Es ehrt Christus. Es ist ein ehrbarer Dienst, Christus zu dienen. Es ist in einer gewissen Weise auch ehrbar in der Gemeinde. Menschen schauen auf dich und sie sagen vielleicht dann auch, ich weiß, dass mein Diakon mich liebt, denn er dient mir, er kennt meinen Namen, er ist bei mir zu Hause. Ich vergaß nie die Zeit, wo er in einer schwierigen Zeit vorbeikam. Ich liebe diesen Mann und bin Gott ewig dankbar für ihn. Das ist eine Ehre. Das ist eine Ehre, Männer. Und die zweite Segnung, dass er sich selbst eine Freimütigkeit im Glauben erwirbt. Was bedeutet das? Das ist der wunderbarste Teil eines solchen Dienstes. Das ist die süßeste Segnung, ob ein Ältester oder ein Diakon sie hat, dass die Amtsträger der Diener eingeladen sind zu trinken. Denn sie haben die Möglichkeit, Gottes Wort zu öffnen und den Gnadenstrom vor sich zu haben und sie auch in die Herzen der gepeinigten Gotteskinder zu schütten und die Liebe Christi zu Menschen zu bringen, die sich selbst nicht helfen können und ihnen zu helfen. Ich sage als ein Dienst, ich bin mehr gewiss meines Glaubens, wenn ich sehe, wie Menschen durch die Hand Gottes gesegnet werden und ich einfach ein Instrument dazu sein darf. Jeder Christ sollte ein Stück weit das sehen in ihrem eigenen Leben, aber ein Amtsträger ist ein Instrument Gottes, ein Werkzeug Gottes, der eine Unmenge von Menschen damit segnen kann. Niemals wirst du von deinem Retter so überzeugt sein, wie wenn du seine Macht siehst, immer wieder und immer wieder in diesem Dienst. Freimütigkeit im Glauben. Ich möchte mit Folgendem abschließen. Männer der Gemeinde, scheut euch nicht vor diesem Dienst. Schreckt nicht zurück. Verlangt danach, ein Arbeiter zu sein, den geistlichen Dienst eines Ältesten oder Diakons zu haben. Keine Ehre von Menschen zu begehren, aber dich selbst für Christus hinzugeben. Bete und bitte, dass der Herr das auf dein Herz legt. Und wenn er es tut, dann jage ihm mit jedem Zentimeter deines Seins nach. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für die Schriften. Wir danken dir für die Dienste deines Wortes, für die Einsetzung von Amtsträgern, wie du sie brauchst, um zu segnen. Himmlischer Vater, wir bitten, dass du unsere Gemeinde segnest und diese großen Segnungen darreichst. Bitte gib uns nur ein paar Männer als Älteste, nur ein paar Männer als Diakone, als Diener, die Christus mit Christus dienen an bedürftigen Sündern. Wir bitten dich, himmlischer Vater, dass du diese Dinge in unser Herz schreibst und uns instruierst. Hilf uns, dich zu verherrlichen und gib uns göttlichen Hunger danach. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.